ob wir vom ledigen Stand sprechen oder vom Witwenstand oder vom Ehestand. Es geht immer alles alle an, weil es bei allen um das eine Leben Jesu Christi geht, in seinen verschiedenen Ausprägungen. Und weil es bei allem um die eine Gemeinde Jesu geht, dann kann man nicht sagen, heute sind Witwen dran, da bleibe ich zu Hause, oder heute die Ledigen, da mögen die anderen gehen. Der Ledigenstand. Und vielleicht sollte man das besonders betonen, Stand. Da geht es also um Menschen, die das Ledigsein erkannt haben als eine Berufung Gottes und schließlich erkannt haben als ihre Berufung. Die das erkannt haben als den Weg, den Gott mit ihnen gehen will durch dieses Leben. Und vielleicht ist auch das andere dazu gekommen, die Ja dazu gesagt haben, sich ihm dazu hingegeben haben und zur Verfügung gestellt haben. Und die nun bewusst in diesem ledigen Stand leben. Es gibt eine Gnade, ein Charisma für den ledigen Stand, wie es aber auch ein Charisma der Ehe gibt. Die Normalberufung ist Berufung in den Ehestand. Und der Walter Hümmer in Selwitz, geistliche Vater der Christusbruderschaft, der immer sehr plastisch und drastisch zu reden pflegt, der hat gesagt, 95% sind berufen in den Ehestand und 5% in den ledigen Stand. Und für beides gibt es eine Gnade, ein Charisma. Gott hat immer eine Gabe, wo er mir eine Aufgabe stellt. Wenn ich an 1. Korinther 7 denke, Vers 7 und 8, da schreibt Paulus, ich wollte wohl lieber alle Menschen wären, wie ich bin. Und er lebte doch offenbar das Leben im ledigen Stand. Doch ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott. Einer so, der andere so. Hier steht das Wort Charisma. Jeder hat sein eigenes Charisma. Der eine hat ein Charisma für seinen ledigen Stand und der andere hat ein Charisma für den Ehestand. Und ohne Charisma wird die Ehe nicht ein Lobpreis Gottes sein können und ohne Charisma auch das ledigen Leben nicht ein Lobpreis Gottes sein können. Es geht immer und in allem, dass wir da sind zum Lobpreis Gottes. Ledigen Stand, das ist nicht etwas, was der Paulus erfunden hat. Davon redet auch der Herr Jesus. Das ist sehr wichtig, von da überhaupt auszugehen. Von einer Berufung zum ledigen Leben redet er unmissverständlich. Und das zu damaliger Zeit im Volk Israel sagen, das hat etwas bedeutet. Wo das zunächst einmal erschien wie eine Zurücksetzung. Und alle Erfüllung in Ehe gesehen wurde und im Kinderzeugen. Matthäus 19, Vers 11 und 12, sagt der Herr Jesus, dies Wort fasst nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist. Ich will zunächst lesen, wie es in der Revidierten steht, denn etliche enthalten sich der Ehe, weil sie von Geburt an zur Ehe unfähig oder untauglich sind. Etliche enthalten sich, in Klammer wieder der Ehe, weil sie von Menschen zur Ehe untauglich gemacht worden sind. Und etliche enthalten sich, Klammer der Ehe, und wählen damit den Weg des Ledigseins, weil sie um des Himmelreiches willen auf die Ehe verzichten. Wer es fassen kann, offenbar nicht jeder, der fasse es. Mindestens könnte man gleich sagen, und wer dazu eine Berufung hat, wird es eines Tages fassen. Zunächst mal wichtig, den Zusammenhang zu beachten, in den hinein diese Aussage Jesu gestellt ist. Er spricht vorher von der Ehe. Und damit wird es nochmal dick unterstrichen, es gibt auch die Möglichkeit der Ehelosigkeit als eine göttliche Möglichkeit. Zuvor aber Ehe, das geht voraus. Lesen mal die Verse 6. Bis 10. Vorher die Rede davon, wie ein Mensch Vater und Mutter verlässt und seinem Weib anhängt. So sind nun die beiden nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Das gilt für die Ehe. Das heißt so viel wie, sie sind vor Gott wie eine Person. Eine unteilbare Einheit. In umfassendsten Sinn. Nach Leib, Seele, Geist. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie, warum hat denn dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben, wenn man sie scheidet? Ist der Zusammenhang? Jesus sagt, Gott hat zusammengefügt, der Mensch darf nicht scheiden. Die sagen, aber Mose hat doch gesagt, wenn man sie scheidet, soll man einen Scheidebrief gehen. Also doch. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, um eures Herzens Härtigkeit willen. Und weil die Ehe sonst um dieser Herzenshärtigkeit willen unerträglich werden könnte. Von Anbeginn aber ist es nicht so gewesen. Ich möchte beinahe sagen, es ist wie eine Konzession, die Gott dem verderbten Menschen macht. Ich aber sage euch, nun kommt das in großer Vollmacht, wie auch in der Bergpredigt. Hier steht der gekommen ist, Gesetz und Propheten zu erfüllen. Und nicht nur er selber, sondern nun auch in uns und durch uns. So kann Paulus schreiben, so heben wir das Gesetz nicht auf, sondern wir richten es auf, weil der da ist, der die Erfüllung gibt. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Hurerei willen, und freit eine andere, der bricht die Ehe. Da sprachen die Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut, ehelich zu werden. Also von der Ehe ist die Rede, und zwar ganz besonders und speziell von der Unauflöslichkeit der Ehe. Wieder eine Ordnung Gottes, gilt sie für uns oder nicht? Wir können nicht beliebig an Stelle einer von Gott gegebenen Ordnung eine andere Ordnung setzen, dann ist die Unordnung da. In der Gemeinde Jesu wird alles von ihm her in Ordnung gebracht. Und nur was in Ordnung gebracht ist, ist heil. Und was heil ist, ist auch in Ordnung. Es kommt alles in Ordnung. Nach Gottes Willen, und der gilt in der Gemeinde, und nichts anderes gilt in der Gemeinde, ist die Ehe unauflöslich. Das heißt, wenn ihr euch das Ja gegeben habt, gibt es kein Zurück mehr. Und die Ehe ist nun eine Aufgabe. Miteinander diese Aufgabe erfüllen. Das ist die Berufung in der Ehe. Die von Gott gegebene Aufgabe in der Ehe zu erfüllen. Das gemeinsame Leben der Ehe, ich möchte sagen, das ist die Grundordnung. Wir haben in den letzten beiden Rüsten 2 Tage darüber geredet. Aber die Jünger haben es sofort begriffen und die Frager, ja, wenn das so ist, wer kann da überhaupt heiraten? Wäre es nicht besser, wir lesen es. Solch eine ungeheuerliche Aufgabe, und dann entdecken wir erst, wenn wir verheiratet sind, wenn wir geheiratet haben. Und dann heißt es, nun gibt es kein Zurück mehr. Solche Gedanken hat es vielleicht damals auch schon gegeben oder nicht. Jedenfalls in unserer Zeit haben Leute solche Gedanken schon ausgesprochen und wollten das auch gerne praktizieren. Wir müssen erst mal versuchsweise eine Weile miteinander leben, ob das klappt. Und wenn es nicht klappt, dann gucken wir uns anderswo um. Hier wird die Ehe deutlich als ein schwerer Weg. Die Ehe ist Hochschule. Und die Frage, ist es überhaupt ratsam zu heiraten? Demgegenüber nun die Ehelosigkeit als die andere Möglichkeit. Da wäre als erstes zu sagen, sie ist Gabe Gottes. Ehelosigkeit verstanden als Gabe Gottes. Und da wird auch als Aufgabe, aber eine ganz andere Aufgabe als das Leben in der Ehe. Ehe ist Gabe und Aufgabe Gottes, Ehelosigkeit eine andere Gabe und Aufgabe Gottes. 2 verschiedene Stände. Ehelosigkeit jedenfalls Gabe Gottes. Damit steht ein großes Plus davor. Eine göttliche Möglichkeit, ein göttliches Geschenk. Vers 11. Dies Wort fasst nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist. Viele haben dafür keine Antenne. Das soll uns aber auch nicht verwundern, weil denen was anderes gegeben ist. Aber wem es gegeben ist, der wird es fassen. In dessen Herzen ist ein Echo, wenn darüber geredet wird. Den lässt das nicht los. Und wenn er es fortgeschoben hat, kommt es wieder. Und wenn er jahrelang protestiert hat, eines Tages streckt er die Waffen. Und dann schließlich erkennt er Gabe Gottes. Also Berufung. Es ist eine Berufung Gottes. Das Zweite. Diese göttliche Berufung zum Leben der Ehelosigkeit umschließt ein Geheimnis. Das fasst nicht jedermann. Die Ehe ist auch ein Geheimnis. Das Geheimnis ist groß, sagt Paulus Epheser 5, wo er von der Ehe spricht. Da der Mann leben darf, die Hauptschaft Jesu und die Frau das Untertansein Jesu. Diese beiden Seiten des Lebens Jesu, die immer neu in jeder Ehe Gestalt gewinnen wollen, das meint der Geist Gottes. Aber das ist ein Geheimnis. Auch das Leben der Ehelosigkeit umschließt ein Geheimnis. Geheimnis, das kann man nicht, göttliche Geheimnisse kann man nicht einander mitteilen. Da kann man 3 Tage drüber reden und der andere hat es nicht gefasst. Geheimnisse, göttliche Geheimnisse, kann uns nur Gott selber ins Ohr flüstern. Und wenn Gott das ins Ohr flüstert, ist das wie bei den Emmaus-Jüngern, da fängt das Herz an zu brennen. Umschließt ein Geheimnis. Das heißt auch, dass einer, dem es gegeben ist, das Letzte darüber nie anderen sagen kann. Das bleibt sein Geheimnis zwischen ihm und Gott. Es gibt Dinge, die man nie aussagen kann. Und wenn es schon eine Berufung in die Ehelosigkeit ist, dann wird auch einem, der die Berufung in die Ehe hat, dieses Geheimnis so nicht erschlossen sein. Dem ist ihm das andere Geheimnis erschlossen. Aber wir wissen, der Herr erschließt es. Ein Geheimnis. Das dritte, eine Berufung, die ein Geheimnis umschließt. Und diese Berufung, die muss auch einmal festgemacht werden. Vielleicht braucht es viel Zeit. Einen weiten Weg, einen langen Anlauf, aber eines Tages wird sie festgemacht. Das wird dann ausgesagt in dem 12. Vers, wo es um die Verschneidung geht. Hier in der revidierten etliche enthalten sich der Ehe. Das Wort Verschneidung, eigentlich bezeichnet es die Eheuntauglichkeit. Das steht im Griechischen das Wort Eunuch, Eunuchos. Das Wort verschneiden sagt, hier ist keine Möglichkeit mehr für das andere. Für die Ehe. Das ist ähnlich wie bei den Bäumen, die wir verschneiden. Dafür wird Frucht. Es geht Gott immer um Frucht. In der Ehe sowohl, da wieder ganz anderer Art, als auch im Leben der Ehelosigkeit verschnitten. Alle die Triebe hinweggenommen, die das Werden dieser göttlichen Frucht hindern, die er so gern sehen möchte. Verschnitten sein. Die Möglichkeit der Ehe ist genommen. Und da wieder sind 3 Möglichkeiten von Herrn Jesus gesagt. Das eine, verschnitten von Geburt. Einfach für die Ehe untauglich von Geburt an. Krankheit und welche Möglichkeiten da bestehen. Einfach etwas Gegebenes, was sich keiner suchen kann. Das ist so in sein Leben hineingegeben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, verschnitten von Menschen. Das hat es zu allen Zeiten und immer wieder gegeben, in der Zeit der Sklaverei, die Eunuchen, die eben verschnitten wurden, sterilisiert im Dritten Reich. Also gewaltsame Eingriffe. Damit Ehe unfähig. Zur Ehe gehört eben die Zeugung in ganz besonderer Weise. Und dann die dritte Möglichkeit, verschnitten aus eigenem Entschluss. Das heißt aber nicht, sich nun unfruchtbar machen, sondern hier ist nun das Bild da. Das heißt, Menschen, die diese Berufung, ehelos zu leben, festgemacht haben, sie haben sich verschnitten. Das ist etwas, was vor Gott vollzogen ist. Nochmal, vielleicht ein langer Anlauf, bis das dann aufleuchtete, die göttliche Berufung, bis etwas von dem Geheimnis im Herzen lebendig wurde. Und dann der Tag, wo Gott das Ja gegeben worden ist. Ein bewusstes Ja vor Gott, das ist wie eine Verlobung, wo man sich das Ja gibt. Das Ja, nicht Ehe ausschließlich für dich. Das war der dritte Punkt, die Berufung festgemacht, verschnitten, aus eigenem Entschluss. Ich möchte nur so gleichsam am Rande hinzufügen, es gibt auch die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder dem Herrn geweiht haben. Die Mutter schon im Mutterleib. Die Erfahrung lehrt, dass Gott das immer annimmt. Und dass man dann gar nichts hinzuzutun hat, aber dass eines Tages im Leben dieses Kindes dieses Verlangen aufbricht, ehelos zu sein und ganz dem Herrn zur Verfügung zu stehen. Die Führungen Gottes sind dann so, dass das betreffende Kind eines Tages dahin kommt. Gibt es also ungezählte Beispiele dafür. Und jungen Eheleuten möchte man das, wenn sie Kinder Gottes sind und bewusst in der Nachfolge stehen, einfach auch mit aufs Herz legen. Was das bedeuten kann. Eltern, die Kinder dem Herrn ganz bewusst geweiht haben, damit aus der Hand gegeben. Biblisches Beispiel Hannah, die ihren Samuel dem Herrn weiht. Ein gottgeweihtes Leben. Der vierte Punkt. Der Gesichtspunkt dieser Berufung zur Ehelosigkeit ist das Himmelreich. Weil sie um des Himmelreiches willen auf die Ehe verzichten. Das ist also der einzig mögliche Gesichtspunkt. Um des Himmelreichs willen. Das Wort Königsherrschaft ist mir immer lieber als Reich. Im Griechischen ist beides möglich. Um der Königsherrschaft Jesu willen, dass Jesus ganz und uneingeschränkt zur Herrschaft komme, ein ihm ausgeliefertes, verfügbares Leben, Himmelreich. Im Einzelnen heißt das A, der ledigen Stand ist wie ein aufgerichtetes Zeichen mitten in dieser Welt. Nämlich dafür, dass es im Himmel keine Ehe gibt. wie eine Erinnerung dran. Vergesst nicht, die Ehe hat nur ihre Bedeutung und ihre Gültigkeit für diese Erdenzeit. Im Himmel keine Ehe, Matthäus 22. Das war jetzt kürzlich auch nicht bei Matthäus, im anderen Evangelium Predigttext, diese Frage der Sadduzäer an Jesus. Nun, eine Frau einen Mann gehabt hat und der Mann ist gestorben, kinderlos, nach den Bestimmungen des Gesetzes müsste nun dessen Bruder die Frau heiraten. Und nun konstruieren die Sadduzäer weiter, und wenn der aber nun auch stirbt und noch kein Kind da ist, dann der dritte Bruder und schließlich auch der siebente. Und der siebente stirbt auch und immer noch kein Kind da, die ist also an sieben Brüder verheiratet gewesen. Welcher der sieben ist nun in der Ewigkeit der Mann? Wir haben damals etwas von dem Spott gehört, der an dieser Frage auch drin liegt, wie die das ins Lächerliche ziehen, weil sie an keine Auferstehung überhaupt glauben, die Sadduzäer, liberale Theologie. Während der Herr Jesus ganz ernsthaft darauf eingeht. Auch das hat uns immerhin zu denken gegeben und sehr bewegt. Das ist also vorausgegangen. Und nun Vers 30, da sagt der Herr Jesus in der Auferstehung, oder nehmen wir den Vers vorher dazu, Jesus antwortet und sprach, ihr irrt und kennt die Schrift nicht noch die Kraft Gottes. Muss er den Schriftgelehrten sagen. In der Auferstehung werden sie weder freien noch sich freien lassen. So, sie sind gleich wie die Engel im Himmel. Sie sind gleich wie die Engel im Himmel. Dass wir es richtig verstehen, wir werden im Himmelreich mehr sein als Engel. Wir werden gleich sein dem Sohne Gottes, so dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Das ist so ungeheuerlich und groß, dass man es kaum sagen kann. Zur Sohnschaft berufen, das ist viel mehr als ein Engel sein. Aber den Engeln gleich, was die Geschlechtslosigkeit betrifft, das ist der Anknüpfungspunkt hier, um den es allein geht. Den Engeln gleich, was die Geschlechtslosigkeit betrifft, Engel sind geschlechtslose Geschöpfe Gottes. Und so werden wir in der Ewigkeit eben nicht mehr Mann und Weib sein, sondern ebenso wie die Engel. Und darum auch in der Ewigkeit keine Ehe mehr. Die Ehe nur für diese Zeit. Bis an die Pforten der Ewigkeit. Und dort hört die Ehe auf. Und im Himmel wird eine ganz andere und neue Gemeinschaft sein. Und der ledige Stand ist wie eine Erinnerung daran. Vergesst nicht, Ehe ist nicht das Letzte. Verliert über dem Allen nicht aus dem Auge das große Ziel. Eine Erinnerung, ein Zeichen. Und B, ledigen Stand, damit immer wieder auch sichtbar werde in dieser Welt, Gott allein genügt. Das ist schon wie ein Stück des Himmlischen vorweggenommen. Wenn Gott allein nicht genügte, würde uns im Himmel was fehlen, weil die Ehe dort aufhört. Aber es wird nichts fehlen, wo Gott alles ist in allem. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christus. dass wir das nicht bloß singen in unseren Versammlungen, in den hochgestimmten Stunden, sondern dass das gelebt wird und sichtbar wird. Oder Psalm 73, 25, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, und das will was heißen, Leib und Seele verschmachten, bist du doch Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist das, was im ledigen Stand mitten in dieser Welt immer neu sichtbar werden muss. Gott genügt. Er ist alles. Und nun versteht ihr, wenn ich sage, es ist darum auch eine wirkliche Verirrung in eine, die in den ledigen Stand berufen ist, nach Ersatz sucht für die fehlende Ehe, in irgendeiner Form. Ich habe nicht den Ehepartner. Nun muss eine dicke Freundschaft Ersatz bieten. Damit verleugne ich das, was gerade als frohes Zeugnis immer neu deutlich werden muss. Damit streiche ich das durch. Gott genügt. Nein, er genügt dem nicht. Ich muss wenigstens eine Freundin haben, mit der ich zusammenklebe und ohne die ich nicht lebe. Und wir lassen uns nicht. Oder was sonst für Ersatz? Da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn einer auf der Suche nach Ersatz ist, dann möchte ich ihm sagen, heirate. Das ist besser. Heirate. Bei der Berufung zur Ehelosigkeit geht es immer um eine Aussonderung für ihn, den Herrn. Ein bewusstes sich aussondern für ihn. Gott genügt. Ich möchte noch mal sagen, wer das nicht als sein besonderes Vorrecht erkennen darf. Das ist mein Vorrecht, das zu leben. Das jetzt deutlich zu machen. Dass es nicht erst im Himmel sichtbar wird, hier. Der soll heiraten. C. Es geht bei der Berufung zur Ehelosigkeit um den Dienst für ihn. Um des Reiches Gottes willen, das heißt auch Verzicht, um für das Reich Gottes im Besonderen zu wirken. Haben wir es richtig gehört? Nicht um Reich Gottes zu gewinnen, das haben wir. Wir haben Teil am Leben Jesu und an seiner Herrschaft und an seinem Reich. Wir haben alles in dir, Herr Jesus Christus. Und nun, weil wir haben, wollen wir auch ihm ganz zur Verfügung stehen. Wirken für das Reich. Es geht immer voraus, dies, ich bedarf dein. Und die Antwort, ich lass mich dir. Für diesen Weg. Es geht um Dienst für ihn. Und was da mal besonders zu sagen wäre, der Dienst ganz besonders an den vielen Unverheirateten wider Willen. Und die gibt es in großer Zahl.
Das bitte noch mal sagen.
Ja. Die Unverheirateten wider Willen. Unfreiwillig. Also die die große Überzahl von Frauen, Krieg, der so viele Männer hinwegrafft, und dann ist einfach das weibliche Geschlecht in der Überzahl. Schon von daher gesehen gar keine Möglichkeit zur Ehe. So viele, die eben gerne heiraten möchten und die nicht heiraten können. Und damit tut sich eine große Not auf. Ungezählte, die zum Ledigsein gezwungen sind. Dazu die vielen, die das nun leben sollen ohne Gott. Das heißt also, die gar keinen inneren Halt haben, die dafür kein Charisma kennen, keine Gnadengabe, das zu leben. Gott sei Dank, dass es möglich ist, es zu leben, eben weil es ein Charisma gibt. Das ist es ja, ich darf ja mit dem Charisma rechnen. Und nur so kann es zu einem Zeugnis werden. Einem Licht im Dunkel. Aber die vielen, die kein Charisma kennen, kein innerer Halt, und die damit auch ohne Schutz in dieser Welt sind. Die Eltern sind nun auch gestorben. Und nun wirklich ganz allein gehen und allein stehen. Kein Zuhause. Oder die sich nach Kindern sehen und nun keine Kinder haben können. Die dann alle möglichen Ausgleiche suchen, die arbeiten, die sich hineinstellen. Zerstreuung, die Zerstreuung. Das Leben der Zerstreuung. Und die sich nun einen Freund zulegen. Und dann werden es Freunde. Und dann das Leben im Ehebruch. Oder die Selbstbefleckung, die Homosexualität. Das ist eine trübe Flut. Ungezählte, die von dieser Flut ergriffen sind. Und darunter auch gläubige Mädchen, Kinder Gottes. Die vielen, die kein Ja zu diesem Stand haben. Unverheiratet sein müssen. Also ein Problem, mit dem sie nicht fertig werden. Bis hin zur Bitterkeit. Das finden wir also vor. Eine Unzahl Menschen, für die das gilt. Aber hier sind nun solche, die in der gleichen Situation sich befinden, ehelos. Aber diesen Weg ganz bewusst mit Jesus gehen. Und die durch Christus überwunden haben und immer neu überwinden dürfen. Nochmal Gott sei Lob und Dank, dass das möglich ist. Es bedarf einer großen Gnade, in der Ehe zu überwinden. und die Ehe so zu leben, wie Gott sie meint. Und es bedarf einer großen Gnade, im Stand der Ehelosigkeit zu leben. Aber die Gnade ist da. Die Gnade ist erschienen. Und ich darf mich öffnen und rechnen mit der Gnade. Das ist der eigentliche Ansatz. Menschen, die den gleichen Weg gehen, aber mit Jesus und durch ihn überwunden haben. Das heißt aber, die damit Vollmacht haben, den anderen zu dienen. Das ist ja nun so, worinnen ich überwunden habe, kann ich anderen dienen. Worinnen ich nicht überwunden habe, kann ich nicht dienen. Wer jähzornig ist, kann keinem Jähzornigen dienen. Er kann höchstens sagen, Bruder, ich verstehe dich, ich bin der gleichen Not. Wir stecken in demselben Loch, wenn noch einer da wäre, der uns raushilft. Aber wenn einer seinen Jähzorn überwunden hat und ein Siegesleben führen darf und zum Lamm geworden ist, der kann dann seine Hand den Jähzornigen zustrecken und in Vollmacht denen dienen. Das ist das Geheimnis. Worin ich Sieg gewonnen habe, kann ich denen dienen, die darin unterliegen. Es ist eben so, wie wenn zwei im Sumpf drin stecken und immer tiefer nein singen, immer tiefer nein, und der eine ist also wirklich rausgekommen und hat jetzt Grund unter den Füßen, der kann sich wenden und dem anderen die Hand entgegenstrecken und aus dem Sumpf rausziehen. Solange es noch beide drin strampeln, kann keiner dem anderen helfen. Die ziehen es nur immer tiefer nein. Und so ist es auch, der Alkoholiker kann dem Alkoholiker nicht dienen. Aber einer, der überwunden hat, der Alkoholiker war, da kommt dann vielleicht der Tag, wo er Zeuge sein darf und nun gerade sein Zeugnis Kraft hat. Das ist ja das Geheimnis, wenn der das bezeugt, dann hören Hunderte drauf. Einer, der noch nie Alkohol angerührt hat, hat nicht die Vollmacht, das zu sagen, wie einer, der drin gesteckt hat und frei geworden ist. Oder einer, der selber durch Tiefen des Leides gegangen ist und vielleicht noch geht und nun Gnade empfangen hat, siegend hindurchzugehen und das zu überwinden. Und Gott mitten im Leid zu loben und zu preisen und zu danken unter Schmerzen, unter Tränen. Der hat Vollmacht für die vielen, die im Leid stehen. Wer selber getröstet worden ist, kann trösten. Das sind ja einfach innere Zusammenhänge. Und wir Menschen, die Gott gestellt hat auf den Weg der Ehelosigkeit und die Gnade empfangen haben, das zu leben, ein Leben ganz dem Herrn zugewandt. Und die nicht Ersatz brauchen. Die Ledigen, die nach Ersatz laufen können, keinem dienen. Sondern die gerade das mit ihrem Leben bezeugen können und auch mit ihrem Wort ihnen sagen können, er allen. Darum geht's. Dienst für ihn. Das heißt auch, sie haben Vollmacht des Gebetes. Oft braucht es nichts anderes als zu beten. Wieder ist so, die befreit worden sind, haben Vollmacht für die zu beten, die noch drin stecken. Und wie braucht es solche, die heute beten, wirklich das als einen besonderen Auftrag vielleicht auch ansehen, zu beten für die vielen, die mit dieser Not, ehelos leben zu müssen, nicht fertig werden und immer tiefer hineinsinken. Für die zu beten, ihr Gebet, das Gebet, dieses losgelöst und des Lebens dem Herrn verfügbar, hat große Macht. Hat große Macht. Und sie haben Vollmacht zu segnen. Segnen heißt ja immer, dass wir Gnaden, die uns von Gott zufließen, anderen mitteilen. Die fließen weiter zu den anderen hin. Wenn ich segne, teile ich Gnaden Gottes mit. Leben Gottes wird wirksam an den anderen und in den anderen.
indem ich sie segne. Darum auch oft in der Form der Handauflegung richtiges Mitteilen oder der erhobenen Hand mitteilen, dass da Fluten des Segens auf den anderen kommen. Und hier nun solche, die die Gnade leben im Stande der Ehelosigkeit. Gnade von Gott haben für diesen Stand. Die dürfen auch die anderen, die widerwillend drin leben, segnen. Und das heißt, durch sie empfangen die Gnade. Was das heißt, welche Möglichkeit sich da auftut, welche Möglichkeit des ganz stillen, verborgenen Dienstes keiner weiß, aber Gott im Himmel angesehen und wertgeachtet und nun fließen von solch einem Leben, Stand der Ehelosigkeit, Ströme des Segens in diese Welt hinein, in der Ungezählte mit diesem Problem nicht fertig werden. Und sie werden gesegnet. Kann sein, dass man ganz bestimmte vom Herrn vor die Augen gestellt kriegt. Segnen sie täglich. Oder überhaupt die vielen. Und der Herr weiß, wo er den Segen hinleiten kann. Aber welche Segenströme gehen aus von solch einem Leben, dem Herrn geweiht, das eingeht auf diese Berufung. Nicht Ehe, sondern die Ehelosigkeit. Und dafür Gnade haben. Vollmacht zu segnen, das heißt einfach frei sein für Gott und die Menschen. So heißt das Buch über die Bruderschaften, das die Lydia Präger geschrieben hat, vor Jahren rausgekommen im Westen. Frei für Gott und die Menschen. Das sind solche, die den Weg der Ehelosigkeit erkannt haben und angenommen haben. Und die auf diesem Wege gehen. Und die nun frei sind für Gott in besonderer Weise. Und zugleich für die Menschen, Quellen des Segens, die heute so nötig sind, wie kaum je zuvor. Die Not unter den Unverheirateten, die eigentlich verheiratet sein möchten, ist so groß, dass es nun gerade solcher Bedarf, um denen in Gebet und Segnung und Zeugnis zu dienen. Haben wir das gehört? Und nun ein zweiter Teil. Was wir bis jetzt gesagt haben, haben wir gesagt, anknüpfend an die Worte Jesu. Und im zweiten Teil, Paulus spricht auch von der Ehelosigkeit. Der Apostel des Herrn. Ich weiß nicht, wie wir es halten. Wollen wir gleich erst pausieren? Oder ein bisschen was Luft schnappen? Und dann wenden wir uns dem zu. Aber entfernt euch innerlich nicht von der Sache und äußerlich allzu weit vom Gemeindesaal. Okay? Bleibt innerlich dran. Und es kann sein, dass während wir über die Dinge reden, in manchen Herzen sich's klärt.